Das passt absolut zu unserem ersten Gast.
Dr. Michael Andrick.
Genau, ob der schon in der Leitung ist, weil ich sehe hier noch nichts auf dem Schirm.
Doch, ich habe gehört, er ist da.
Ja, dann sehen wir ihn oder hören wir ihn nur?
Na, ich denke, wir sehen ihn auch, oder? Gut. Was sagt die Regie?
Ja, also ich bin da und man kann mich sehen und sehr hören. Gut.
Ja, Herr Michael Andrick, ich freue mich sehr, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Ich habe Ihre Bücher natürlich gelesen und ich möchte aufs aktuelle Buch gleich mal abheben. Im Moralgefängnis, Spaltung verstehen und überwinden. Das ist ja noch ein Spiegel-Bestseller, aber Sie haben ja nicht nur mit Jasmin Kruseweg gesprochen, früher von RT, sondern auch mit Dr. Daniele Ganser. Und damit sind Sie für mich in gewisser Weise angezählt, weil J.D. Vance hat sein Buch jetzt auch beim Ullstein Verlag verloren. Wie lange sind Sie denn noch bei Westend?
Also bei Westend bin ich sehr froh zu sein. Das ist im Moment die Zentrale der kritischen Intelligenz in Deutschland. Vielleicht so etwas, was früher in den 60er, 70er Jahren in guten Programmjahren mal der Surkamp Verlag sein konnte. Und Sie haben ja heute auch noch den Jonas Tögel im Programm.
Richtig.
Und ich hoffe, da noch lange Zeit zu sein, auch wenn mein nächstes Buch jetzt erstmal bei einem Wissenschaftsverlag herauskommen wird.
Herr Andrick, eine Frage. Ich möchte Sie mal zitieren mit einem Satz, der doch provokativ ist. Sie haben mal irgendwo geschrieben oder gesagt, Deutsche sind kein freiheitsliebendes Volk. Wie meinen Sie das denn? Oder anders, kommt der Satz von Ihnen?
Ja, den habe ich, glaube ich, neulich in einem Kommentar auf dem Newsportal geschrieben, nämlich als es um die Frage ging, wie wurde eigentlich in Deutschland mit dieser 60-Minuten-Doku, also der CBS-Doku, umgegangen, wo man also deutsche Staatsanwälte dabei beobachten konnte, wie sie sich herrlich darüber freuen, morgens im Morgengrauen Bürgern ihre mobilen Endgeräte wegzunehmen und sie damit, Zitat, zu bestrafen, was ja bedeutet, dass man die Bürger bestraft, bevor ein Gerichtsurteil ergangen ist, was natürlich mit einem Rechtsstaat gar nicht vereinbar ist. Und ich habe also diesen Vorgang kommentiert und die Diskussion und habe gesagt, es ist eigentlich nicht der Kern der Sache, dass hier schwere Beleidigungen, manchmal volksverhetzende Äußerungen juristisch verfolgt werden. Die werden, sagen wir mal, körperlich in Zivilgerichten in Deutschland verfolgt, wenn man sie begeht. Und wenn man sie im Internet begeht, dann können sie ja manchmal noch eine viel größere Reichweite haben. Das ist also gar nicht der Kernpunkt. Der Kernpunkt ist, wir haben in Deutschland eine gewisse kulturelle Sympathie dafür, dass man die Bösen bitteschön politisch auch ausschließt. Das Problem damit ist nur, dass irgendjemand dann entscheiden muss, wer die Bösen sind. Und das ist immer eine gefährliche Richtung für die Politik. Also das Gesetzespaket zu Hass und Hetze, was wir 2021 bekommen haben, das nimmt einen Begriff, der eine Emotion bezeichnet, nämlich Hass, und macht sie plötzlich zum Gegenstand juristischer Erwägungen. Und das ist immer ein Einfallstor für Willkür. Denn Herr Sufizyavaş, ob Sie etwas aus Hass zu mir sagen oder aus einer kalkulierten politischen Absicht heraus, das kann ich nicht wissen. Darüber kann ich nur mutmaßen. Und in einem Rechtsstaat sollte man solche Mutmaßungsbegriffe nicht in den Rechtsraum hineinbringen, wenn man es irgendwie vermeiden kann. Und deswegen habe ich an der Stelle geschrieben, die Deutschen sind kein freiheitsliebendes Volk, weil ihnen das eigentlich gar nicht so unsympathisch ist, dass es Gesetze gibt, die sich gegen Hass und gegen Desinformation und solche Dinge richten, die aber immer voraussetzen, dass es eine Instanz gibt, die darüber entscheidet, was Hass ist und was Information und was Desinformation ist. Und das ist immer ein gefährliches Einfallstor für Beurteilungswillkür. Mhm.
Das heißt, dahinter steckt eigentlich die Idee, das Böse zu verhindern, indem man für das Gute ist, aber es ist eben nur gut gemeint, das Gegenteil von gut. Weil ja, wenn jemand moralisch versucht zu handeln, dann versucht er immer das Gute, also er glaubt eben, das, was er da tut, dient dem Guten. Deswegen muss er das Böse, was er natürlich definiert, manchmal einschränken. Das hat natürlich mit der deutschen Geschichte zu tun, also nicht nur mit dem NS-Staat, sondern auch mit der DDR. Sie sagen ja auch, wir kommen aus einer Nie-Wieder-Kultur. Können Sie das mal ein bisschen definieren? Was bedeutet das, einer Nie-Wieder-Kultur, die das vielleicht auch erklären kann, warum Deutsche so handeln?
Ja, in der Tat, das ist eine tiefe Angelegenheit, was die deutsche, ich würde sagen, die deutsche Psyche vielleicht auch betrifft. Die beiden deutschen Staaten des Nachkrieges, die DDR, aber auch die Bundesrepublik Deutschland, sind ja als Nie-Wieder-Staaten gegründet worden. Das heißt, in Abgrenzung gegen die Katastrophe des Hitlerfaschismus und des Weltkrieges und des Massenmordes an den Juden und anderen Gruppen. Und deshalb war von Anfang an der Grundton der deutschen Politik nach dem Krieg in beiden Staaten ein moralischer Grundton. Nie wieder Faschismus, nie wieder Menschenverachtung, nie wieder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie das heute ja auf der politischen Mitte und Linken gerne genannt wird. Und das bedeutet aber zugleich auch, dass ein moralischer Grundton in der politischen Diskussion herrscht in Deutschland und dass es immer eine rhetorische Möglichkeit gibt, jemanden, der missliebige und auch nicht regierungsnahe Positionen vertritt, zu beschuldigen, dass er irgendetwas täte, was wieder in Richtung Extremismus, Faschismus und so weiter führen könnte. Das heißt, es gibt immer so eine Art Moralkeule-Bedrohung im deutschen Diskurs. Und diese Tatsache, dass wir aus dieser Nie-Wieder-Kultur kommen, hat es auch während der Corona-Jahre so schwer gemacht für öffentliche Personen in Deutschland, offenkundige und auch offen grundgesetzwidrige Menschenrechtsverletzungen, also wie zum Beispiel die Behandlung der Kinder in den Corona-Jahren, offen als solche zu benennen. Denn das bedeutet ja immer, dass man Geister der Vergangenheit sozusagen behauptet, wieder zu erkennen im aktuellen Geschehen, gegen die unsere Staaten gegründet worden sind. Und das ist natürlich eine maximale, ja, ich möchte mal sagen, eine maximale sittliche Fallhöhe. Also wenn ein Schulleiter feststellen sollte in der Öffentlichkeit, dass er menschenrechtswidrige Behandlung von Kindern mitgetragen hat, was nach meiner Auffassung in Deutschland passiert ist, ja, dann ist das die maximale moralische Fallhöhe. Und deshalb gibt es da eine böse Ironie. Wir haben einerseits Erfahrung mit mehreren totalitären Staaten und wir haben andererseits eine Diskussionskultur, die es uns extrem schwer macht, die Anfangsphänomene und auch nur einzelne Phänomene, die in Richtung Totalitarismus deuten, als solche zu benennen. Denn das ist immer ein direkter Widerspruch gegen die Staatsräson unserer Bundesrepublik.
Ich möchte das mal unterbrechen. Also wir, die wir das versuchen, das Böse einzudämmen, zu ersticken, wir können es selbst eben nicht sein, selbst wenn wir die Mittel total überziehen. Aber erklärt das Ihrer Meinung nach auch die Reaktion eben dieser Staatsanwälte bei 60 Minutes, dass sie darüber lachen, dass sie jemanden, der ja noch gar nicht verurteilt ist, wo also die Unschuldsvermutung noch gelten müsse, dass sie eben sein Mobiltelefon wegnehmen und sein Laptop. Und wir wissen natürlich alle, dass so ein Mobiltelefon heute weit mehr ist als ein Gerät, mit dem man telefoniert. Da sind die ganzen Bankverbindungen drauf. So jemand kann man ja lahmlegen. Und dass man eben diese Macht geradezu genießt, obwohl es ja gesetzeswidrig ist und man als Staatsanwalt ja eigentlich für das Gesetz stehen sollte, weil man hat ja den Richtigen erwischt. Hat es damit zu tun und erklärt es vielleicht auch, das wurde ja in Deutschland ein bisschen falsch dargestellt, dass die Moderatorin von 60 Minutes dafür auch Verständnis hatte.
Wissen Sie, Herr Sofisia, ich bin ja Philosoph. Und ich habe in dem letzten Buch und auch in meinen sonstigen öffentlichen Einlassungen immer versucht, ich weiß nicht, ob es mir immer gelungen ist, aber ich habe immer versucht, von der persönlichen Verurteilung und von der Unterstellung niedriger Motive abzusehen. Und das habe ich auch in dem Text über diese 60-Minutes-Dokumentation nicht getan. Ich habe nicht gesagt, dass diese Staatsanwälte, die sich da zeigen, vielleicht niedrige Motive haben. Vielleicht haben sie auch einfach das Gefühl, ihre Pflicht zu tun. Ich glaube aber, dass die Frage von Gut und Böse in der Politik gar keine Rolle spielen sollte im Alltag. Natürlich haben wir in unserem Grundgesetz eine Werteordnung festgeschrieben. Und da sind bestimmte Dinge als gut und andere als böse markiert, ja. Aber im politischen Alltag kommt es darauf an, dass wir unter gleichberechtigten Bürgern einen Interessenausgleich finden, indem wir uns austauschen miteinander. Und das Problem, was das verhindert und was in Richtung Spaltung führt, ist eben, wenn wir öffentliche Angelegenheiten moralisieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, jemand, der keine experimentelle Impfung gegen Corona machen möchte, der ist unsolidarisch. Damit markiere ich den anderen Menschen, der nicht so denkt wie ich, und alle anderen, die nicht so denken wie ich, als moralisch defiziente, als moralisch minderwertige Personen. Und ich produziere Gruppen, die dadurch gegeneinander aufgehetzt werden, wenn ich das in der Öffentlichkeit tue. Das ist das, wie ich das nenne, das Moralgefängnis. Also politische Positionen werden zu moralisch richtigen Positionen erklärt und alle, die sie nicht teilen, werden zu den Bösen erklärt. Und dadurch kommt es in der Bevölkerung zu einem Gegeneinander, anstatt dass wir als Bürger miteinander, wie Sie das ja vorhin auch gesagt haben, uns mehr einmischen und unsere Interessen miteinander verhandeln unter Gleichberechtigten. Das ist eigentlich der Normalfall in einer Demokratie. Und da sind wir durch die moralische Verhetzung der öffentlichen Diskussion weit davon weggekommen. Und deswegen, lassen Sie mich noch einen Satz sagen zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, weil mir das eigentlich nicht gepasst hat. Sie haben gefragt, so ein bisschen provokant nach dem Motto, wie lange sind Sie wohl noch bei Westend? Finde ich keine gute Frage. Und wissen Sie warum? Weil ich möchte nicht in die Schützengräben klettern, die andere Leute ausgehoben haben. Ich gebe Interviews beim RBB. Ich bin auch heute hier bei Apolut, weil Sie eine hervorragende journalistische Plattform sind, aus meiner Sicht. Ja. Ich habe auch schon bei Fairtalk gesessen. Ich schreibe in der Berliner Zeitung und ich gehe auch auf Symposien von libertären Thinktanks. Und ich finde, dass das die Normalität sein muss. Gedanken anbieten, die Brücken bauen können, weil sie eben einfach klare Gedanken sind. Und das versuche ich zu tun. Und deswegen lasse ich mich nicht so gerne in so eine Schützengrabensituation hineinreden.
Vielen Dank erstmal dafür und finde auch ein tolles Bild, dass Sie nicht in Schützengräben klettern wollen, die andere ausgehoben haben für Sie. Aber das musste am Anfang gleich mal sein. Ich möchte trotzdem gleich mal über Ethik sprechen. Und Ethik, ja, die vor sich hergetragen wird, heißt ja immer, es gibt ja unterschiedliche Ethiken. Und die, der oben ist, das ist ja immer die bessere Ethik und ihr habt euch danach zu richten. Ich möchte auf eins Ihrer Lieblingsbücher kommen, und zwar Spinozas Ethik. Da gibt es ja ein humanistisches Weltbild, was aber ins Totalitäre kippen kann. Glauben Sie denn, dass wir in Deutschland diesen Punkt bereits überschritten haben? Weil diese Spaltung über moralische Zuschreibung, wenn du nicht meiner Meinung bist, bist du ein schlechter Mensch, sage ich mal. Das geht ja auch vom Kanzleramt und vom Bundespräsidenten aus. Sind wir schon darüber hinaus? Oder sagen Sie, ja, das sind Einzelbeispiele, aber im Großen und Ganzen sind wir da noch nicht?
Also ich möchte erstmal allen meinen Mitbürgern eine Sache sagen, dass es eine ganz falsche Vorstellung ist, historisch betrachtet, dass ein totalitäres System dadurch entsteht, dass eine einzelne Person sagt, und jetzt mache ich mich zu einem Diktator und rufe eine Staatsideologie aus und baue eine Geheimpolizei auf und ich zensiere den öffentlichen Raum und den Diskurs. Das macht kein einzelner Mensch, das passiert nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es viel, viel wichtiger, als sich zu fragen, wo ist der böse Diktator von morgen? Es ist viel, viel wichtiger, sich zu fragen, wo in unserem politischen Alltag gibt es Institutionen, Praktiken, auch einfach nur Verhaltensweisen einzelner Menschen, die unwidersprochen vorkommen und die in Richtung Einzwängung des Menschen entsprechend einer bestimmten Leitidee gehen. Und das haben wir in Deutschland. Wir haben in ganz Europa ein straffes Internetzensurregime, was Gesetzesrang hat. Wir haben in Deutschland und anderswo Faktenchecker-Organisationen, die nichts anderes machen, als die journalistische Produktion zu durchkämmen, ob sie bei einflussreichen und reichweitenstarken Stimmen auch dem entspricht, was die Geldgeber der Faktenchecker gerne hören wollen und lesen wollen in der Zeitung. Das ist eine Begradigung des Diskurses, die natürlich die Freiheit einschränkt. Denn der Mensch kann nicht frei leben und frei handeln, wenn er nicht aus einer großen Positionenbreite frei sich informieren kann. Das heißt, eindeutig ist das freiheitswidrig und geht auf Gedankenkontrolle hinaus. Ein anderes Feld, wo wir dasselbe sehen, mit relativ breiter, ich möchte mal sagen, nicht Akzeptanz, sondern Hinnahme in der Bevölkerung, ist die ideologische Sprachmanipulation im Alltag. Ich soll ständig so sprechen, als wäre alles, was ich sage, immer an Männer und an Frauen zu richten. Aber es gibt eine ganze Menge Aussagen, die einfach an alle Menschen gerichtet sind. Und dafür haben wir ein generisches Maskulin. Mhm. Ja? Und wo ich gar nicht differenzieren will zwischen Männern und Frauen, weil das sachwidrig wäre, weil ich nämlich über die Menschen im Allgemeinen spreche. Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist der Versuch, unsere Ausdrucksmöglichkeiten so zu reformatieren, dass man bestimmte Positionen gar nicht mehr ausdrücken kann. Alles das sind totalitäre Tendenzen in unserer politischen Kultur. Und wenn man das dann noch kombiniert mit einem gewissen Grundwissen über die Bundesrepublik, nämlich dass wir politisch weisungsgebundene Staatsanwaltschaften haben, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der zwar viele super Redakteure hat, und ich kenne viele persönlich, der aber von Gremien kontrolliert wird, die in Parteifreundeskreisen organisiert sind. Nicht? Und der Intendanten hat mit Parteibuch aus Schwarz-Rot-Grün meistens. Ja? Und noch ein paar andere Dinge, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Dann weiß man, Vorsicht, Vorsicht, natürlich gibt es das Potenzial, dass diese Bundesrepublik sich totalitär schließt. Und da sind wir als freiheitsliebende Menschen, ja, sind wir dazu aufgerufen, aufzupassen und im richtigen Moment gegenzusteuern.
Jetzt frage ich Sie als Philosophen, und Sie selbst bezeichnen sich ja auch als Wortakrobaten in den letzten 1,5 Minuten, eine ganz Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Sind Menschen eigentlich als Gruppenwesen geradezu heiß auf Konformismus, um nur dazuzugehören? Ist das etwas, was in uns wohnt? Wir wollen gerne dabei sein und deswegen beißen wir oft die Zähne zusammen. Oder wird das über Erziehung, ich nenne es mal Dressur und Drill, in uns so angelegt, dass wir sonst bestraft werden, wenn wir was ans eigenes denken und sagen.
Ja, ich kenne Ihre Position aus anderen Gesprächen, Herr Sufi-Siyawasch, dass Sie die Erziehungsanstalten eigentlich auch als Dressuranstalten sehen. Und ich kann das einerseits kann ich sehen, was Sie damit meinen, aber andererseits, der Mensch ist ein Rottenwesen. Ja? Wir sind von unserer evolutionären Entwicklung her ein Rottenwesen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, wir sind dafür optimiert sozusagen, ja, uns durch einen weiten Raum zu bewegen in Gruppen von so 60 bis 120 Leuten und dort immer wieder aufgabenbezogen vertrauensvoll miteinander zusammenzuarbeiten. Und dafür ist natürlich eine gute Sozialisierung und auch das Beherrschen eines gewissen Konformismus vonnöten, denn sonst können Sie kein berechenbarer Kooperationspartner sein. Ich versuche meinen Kindern zu zeigen, dass der entscheidende Moment im Leben nicht der ist, wo man das tut, was die anderen tun, sondern der entscheidende Moment ist, wenn die anderen etwas tun, mit dem man vielleicht nicht einverstanden ist oder was einem eigenartig vorkommt, dass man dann den Pauseknopf drückt, sich vom Geschehen distanziert und sich selber das letzte Urteil darüber vorbehält, was jetzt gut und was richtig ist und was nicht. Und dann eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Also diese Autonomie zu haben, die Selbstgesetzgebung, das ist sittliche und moralische Integrität. Und das ist wie ein Muskel, den man trainieren muss.
Das heißt, der Mensch hat ein Gewissen, auf das Sie vertrauen. Deswegen die allerletzte Frage an der Stelle. Haben Sie denn Ihre Kinder zum Widerspruch erzogen?
Ach je, meine Kinder sind, ich habe 3 Töchter, die sind jetzt 13, 11 und 6 Jahre alt. Die widersprechen jetzt schon genug, da muss ich sie nicht extra noch dazu erziehen. Aber Spaß beiseite, ich habe ihnen natürlich gesagt, wir haben ja politisch dramatische Zeiten erlebt. Also ich habe meine Kinder so gut ich konnte aus den Erziehungsinstitutionen herausgenommen, als dort die systematische, staatlich verordnete und von einer breiten Panikkoalition getragene Kindesmisshandlung angefangen hat, die bis heute ja juristisch ungesühnt ist. Ja. Ich habe sie dann aus der Schule genommen und ich habe immer wieder mit ihnen die Nachrichten gehört, wo dann diese völlig bedeutungslosen Infektionszahlen als Beleg genommen wurden, dass wir leider immer noch nicht unsere Grundrechte wiederbekommen können, was ja ein völlig absurdes Konstrukt ist. Nicht? Also die Grundrechte gelten als unmittelbar geltendes Recht immer. Aber natürlich habe ich in der Situation immer wieder mit ihnen gesprochen und ihnen auch die Radionachrichten erläutert und gesagt, warum die Leute jetzt diese Angst haben und wie wichtig es deshalb ist, sich nicht einfach auf das zu verlassen, was man präsentiert bekommt. Und natürlich, die armen Kinder, die sind noch sehr klein. Ich hoffe, dass sie davon ein bisschen was sich merken und dass sie in dem Moment, wenn alle dasselbe sagen, die entscheidende Frage stellen, nämlich, Warum sagt ihr alle dasselbe? Ihr seid doch unterschiedliche Menschen.
Da sind wir bei Walter Lippmann, wo alle dasselbe denken, denkt keiner recht viel. Michael Andrik, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich kann auch nur zu Ihren Büchern raten und ich möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie eben mit allen sprechen, in allen Foren schreiben und sich wahrscheinlich oft auch den Ratschlag holen. Für die würde ich lieber nicht und dass Sie nicht machen, sondern einfach mit offenem Visier rausgehen. Sie tun damit auch diesem Land und dem Journalismus einen Riesengefallen. Vielen Dank.
Ja, und ich darf noch einen Dank zurückgeben. Ich sage jetzt mal zu Ihnen, Herr Jepsen. Als Sie noch Herr Jepsen waren, war tatsächlich KenFM für mich auch eine wichtige Quelle, um mal kennenzulernen, dass es noch etwas anderes gibt als die im Allgemeinen sich selber wiederholenden und wiederkäuenden Diskurse. Und das war für mich damals ein sehr wichtiger Impuls. Also auch vielen Dank für Ihre Arbeit damals. Und ich verfolge Sie auch heute noch mit großem Interesse.
Also nicht nur der Bundesnachrichtendienst. Vielen Dank. Ja, Dankeschön.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.